HRM Spektrum. Eine Sendung von Radio Maria Österreich. Herzlich willkommen und grüß Gott zu unserem monatlichen Magazin Zeit Panorama. Am Mikrofon begrüßt Sie Irene Heher. Heute Abend hören Sie ein Zeitpanorama der besonderen Art. Unsere Referentin Dr. Gudrun Trausmuth ist immer wieder mit Menschen im Gespräch, die sich auf bestimmte Themen spezialisiert haben. Heute hat sie eingeladen Frau Professor Dr. Elisabeth Lukas. Sie ist Psychotherapeutin und klinische Psychologin und eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl, dem Gründer der Logotherapie. Grüß Gott und einen schönen guten Abend.
Grüß Gott, einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zu diesem, Irene Heher hat es schon gesagt, Zeitpanorama der besonderen Art. Am 2. September dieses Jahres waren es 20 Jahre, dass der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl gestorben ist. Er ist 1905 in Wien geboren und hat die Existenzanalyse, die auch die dritte Wiener Schule der Psychotherapie genannt wird, begründet. Eines seiner bekanntesten Werke ist das im Jahr 1946 erschienene Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen«. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. In diesem Buch hat Frankl seine Erlebnisse und Erfahrungen im KZ Auschwitz während des Zweiten Weltkriegs geschildert. Ja, diese kurzen, dürren Informationen, die ich Ihnen hier zu Beginn gebe, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist das, was man, wenn man schnell im Internet sucht, über Viktor Frankl findet. Und unser Anliegen heute, das Anliegen von mir und von meinem Gast, ist es, dass wir diese sehr sachliche Information lebendig werden lassen, dass sie Fleisch wird, dass Sie sich darunter etwas vorstellen können, wer dieser große Viktor Frankl, den Namen haben Sie sicher gehört. Sie kennen sicher auch den Begriff der Logotherapie oder haben es gehört zumindest, dass Sie darunter sich etwas vorstellen können am Ende dieses Zeitpanoramas. Und diejenige, die uns dabei führen wird, uns helfen wird, ist Frau Professor Dr. Elisabeth Lukas, und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sogar heute zu uns ins Studio gekommen sind. Danke sehr und einen schönen Abend Ihnen.
Ja, ich begrüße Sie auch alle sehr herzlich, alle Hörerinnen und Hörer auch sehr herzlich, und es ist mir eine Ehre, hier bei Ihnen zu sein in der Sendung.
Frau Professor Lukas, Sie gelten als die bekannteste Schülerin. Man liest oft auch den Begriff, Sie sind die Meisterschülerin von Viktor Frankl. Sie haben ja gearbeitet mit Viktor Frankl, noch ganz unmittelbar, nicht wahr?
Ich habe nicht direkt mit ihm gearbeitet. Ich habe ihn als Studentin kennengelernt im Jahr 1968. Damals war ich ziemlich am Ende meines Psychologiestudiums und bin mehr oder weniger durch Zufall in seine Vorlesung gekommen. Und ich war total fasziniert von dem Menschenbild, das er dort vertreten hat. Denn alles, was ich bis dahin gehört hatte in der Psychologie, war, wie soll ich sagen, ein sehr mechanistisches Bild vom Menschen. Es war, wie wenn man den Menschen durch ein Mikroskop beobachtet, genauso wie wir die Ratten in den Käfigen beobachtet haben, wie sie sich verhalten, wenn man bestimmte Situationen erzeugt, wie sie in Labyrinthen ihre Futter finden oder wie sie reagieren, wenn man sie einem Stromschlag aussetzt. Und genauso wurde der Mensch gesehen als ein Wesen, das nur reagiert, je nachdem, wie die Situationen eben sind oder wie man mit ihm umgeht oder wie er aufgewachsen ist und so weiter. Und als ich in die Vorlesung von Frankl kam, hatte ein ganz anderes und viel würdigeres Menschenbild gezeichnet vom Menschen, der im Grunde frei ist, nicht frei von seinen Bedingungen, aber frei Stellung zu nehmen zu seinen Bedingungen und auf verschiedene Art und Weise mit seinen Umständen umgehen kann. Für Frankl war der Mensch nie ein Opfer seiner Umstände, er war immer Mitgestalter seiner Umstände, frei, aber auch verantwortlich für das, was er tut. Und das hat mich also begeistert von Anfang an. Und ich habe auch dann über die Logotherapie eine Dissertation geschrieben. Und im Zuge dieser Dissertation habe ich 1000 Menschen befragt, 1000 Menschen, die ich auf der Straße angesprochen habe und gebeten habe, mir zu helfen, weil ich eine wissenschaftliche Arbeit mache, habe diese Menschen gefragt, was sie für sinnvoll halten in ihrem Leben, was ihnen wichtig ist in ihrem Leben und wertvoll ist. Und die Antworten habe ich protokolliert und gesammelt und die wurden dann statistisch ausgewertet und so weiter. Und das Interessante war, alles, was Frankl in seinen Vorlesungen behauptet hat, dass der Mensch ein Wesen auf der Suche nach Sinn ist und was ihm also sinnstiftende Werte sein können, all das hat sich anhand dieser Antworten von 1000 Menschen bewahrheitet. Und das hat mich ungeheuer beeindruckt. Also das war eine Begegnung mit Frankl. Und ich bin zwar später nach Deutschland gezogen mit meinem Mann und habe dort gearbeitet, aber ich bin immer in Verbindung mit ihm geblieben. Ich konnte ihn alles fragen. Und wenn ich in Wien war oder er war bei mir in München, da haben wir uns immer ausgetauscht. Er hat sich immer die Mühe genommen, meine Fragen zu beantworten. Und es gab also sehr fruchtbare Dialoge mit ihm. Er war ein großer Mensch und als großer Mensch sehr bescheiden. Das ist meine Erfahrung, dass die wirklich großen Menschen allesamt bescheiden sind. Sie brauchen sich nicht rühmen und aufblähen oder irgendwas. Er war freundlich, er war humorvoll und eigentlich sehr, sehr schlicht, aber auf seine Weise genial. Und bis zu seinem Tod hatte ich einen engen Kontakt mit ihm.
Wir haben zu Beginn schon gehört, dass was als die Besonderheit seines Lebens, des Lebens Frankls, dargestellt wird, das ist die Tatsache, dass er im Konzentrationslager war. Und diese sicher furchtbare Erfahrung, aber in einer Form, ja, erleben konnte, die es ihm möglich gemacht hat, auch nachher anderen Menschen Mut zum Leben zu machen.
Ja, das stimmt. Er hat, er ist sogar Überlebender von 4 Konzentrationslagern. Er war nicht nur in Auschwitz. Er war zum Schluss in einem Außenlager von Dachau und hat seine gesamte Familie auch verloren in Konzentrationslagern. Seine alten Eltern und seinen Bruder und seine junge Frau, mit der er gerade verheiratet war. Das hat ihn schon sehr, sehr getroffen. Das hat er erst erfahren nach seiner Rückkehr und seiner Befreiung, hat er erst erfahren, dass auch seine Frau umgekommen ist. Nun, er hat schon bevor der Krieg war, hat er seine Lehre entwickelt gehabt. Vielleicht darf ich ein paar Worte sagen, was diese Lehre so besonders kennzeichnet. Damals hat man begonnen, seelische Störungen zu untersuchen. Und hat man überhaupt erst verstanden, so am Anfang des vorigen Jahrhunderts, dass es nicht nur körperliche Krankheiten, sondern auch seelische Krankheiten gibt. Aber alle Untersuchungen von seelischen Krankheiten liefen auf die Frage hinaus, was sind die Ursachen seelischer Störungen? Also was verursacht sie, wo kommen sie her? Und dann waren eben verschiedene Theorien da, dass eine schlechte Kindheit seelische Störungen erzeugt oder Erbanlagen, die schlecht sind oder falsche Lernerfahrungen oder traumatische Erfahrungen und so weiter. Und man hat entsprechende Hypothesen entwickelt. Frankl hat aber eine ganz andere Frage an den Anfang gestellt seiner Untersuchungen. Er hat nicht gefragt, was macht den Menschen seelisch krank, sondern er hat als erstes gefragt, was erhält einen Menschen seelisch gesund? Was trägt dazu bei, dass jemand seelisch stabil und gesund bleibt? Er hat also statt Ursachen der Krankwerdung hat er gesucht, Gründe zum gesund bleiben und zum Gesundwerden. Und solche Gründe zum Gesundwerden sind eben hauptsächlich darin zu finden, dass ein Mensch sein Leben als sinnvoll erachtet und überzeugt ist, dass es gut ist, dass er da ist, weil er für etwas gut ist und weil er eine Aufgabe zu erfüllen hat und weil er sich mit Hingabe an diese Aufgabe hingibt. Und solche Menschen, die bleiben seelisch sehr robust und sehr stabil und sind auch in der Lage, schwierige Situationen zu verkraften. Und tatsächlich ist es so, dass auch bei den seelisch gesund gebliebenen Menschen sich immer wieder Verletzungen der Kindheit finden oder traumatische Erfahrungen und trotzdem haben sie es übertauchen können. Das heißt, es gibt nicht nur Risikofaktoren im menschlichen Leben, es gibt auch protektive Faktoren, Schutzfaktoren, das, was uns schützt. Und eigentlich sind es Sinn und Werte, Wertsysteme und Wertüberzeugungen, die uns hauptsächlich schützen. Und mit dieser Erkenntnis ist Frankl dann selbst in diese furchtbare Situation gekommen, die Sie angesprochen haben, also dass er und seine Familie eben ins KZ gebracht wurden. Und nun lag seine Lehre sozusagen am Prüfstand. Bewährt sie sich in dieser extremen Situation? Und sie hat sich bewährt. Er hat eben in dem Buch, das Sie angesprochen haben, geschildert, dass er selbst im Konzentrationslager Sinnmöglichkeiten für sich entdeckt hat. Zum Beispiel schildert er, wie er oft nachts, wenn er und seine Kameraden nicht schlafen konnten in den Baracken, weil sie halb erfroren waren vor Kälte und halb verhungert waren, und dass er, weil er Seelenarzt war, sich aufgerafft hat, seine Kameraden zu trösten, ihnen zuzusprechen, Mut zuzusprechen und sich die Aufgabe gestellt hat, so zu sprechen, dass sie wirklich davon getröstet werden, so getröstet werden, dass sie sogar noch ein bisschen schlafen können. Also er fand da eine sinnvolle Aufgabe für sich selbst. Oder eine andere Situation, er hat seine Erkenntnisse schon vor dem Krieg in einem Buch niedergelegt, das war aber nicht gedruckt, das war ein Manuskript, und er wollte so gerne dieses Manuskript retten, aber es ist ihm natürlich im Konzentrationslager verloren gegangen. Und als er gegen Ende des Krieges selbst sehr schwer erkrankt ist und hohes Fieber hatte und eigentlich fast im Sterben lag, schon im Konzentrationslager, da hat er gewusst als Arzt, er darf nicht einschlafen, sonst fällt er ins Koma und wacht nicht mehr auf. Und um sich wach zu halten, hat er begonnen, dieses verlorene Buchmanuskript auf kleinen Zetteln zu rekonstruieren, stenografisch zu rekonstruieren, für den Fall, dass er überleben sollte und das Buch noch einmal schreiben könnte. Und das war für ihn eine sinnvolle Aufgabe, in diesem Moment sich an das Buch zu erinnern und was er den Menschen zu sagen hatte mit diesem Buch. Und es ist tatsächlich geglückt. Er hat also diese schwere Krankheit überwunden. Er wurde dann von amerikanischen Soldaten befreit. Und dieses Buchmanuskript, das er da wieder zu rekonstruieren versucht hat, das ist dann tatsächlich später unter dem Titel Ärztliche Seelsorge erschienen.
Bei mir zu Gast heute im Zeitpanorama ist Professor Dr. Elisabeth Lukas, Psychotherapeutin und klinische Psychologin, Schülerin Viktor Frankls. Frau Professor Lukas, Sie haben erwähnt, dass was Sie an Viktor Frankl zunächst begeistert hat, was Sie angesprochen hat als fast fertige Psychologiestudentin, war die Tatsache, dass er ein anderes Menschenbild einfach sichtlich hatte, als Sie das bis dato gehört hatten in den Vorlesungen. Können Sie über dieses ja sehr positive Menschenbild, das Viktor Frankl hatte, von dem die Logotherapie lebt, uns ein bisschen mehr erzählen?
Ja, es ist, wenn man so will, ein dreidimensionales Menschenbild. Frankl sprach von der leiblichen, der seelischen und der geistigen Dimension des Menschen. Man muss das alles ein bisschen definieren. Also die leibliche Dimension, das ist das Einfachste, das ist unser Organismus. Die seelische Dimension ist ja in der Psychologie als psychische Dimension übersetzt worden, könnte man sagen, und ist und unter der seelischen oder psychischen Dimension versteht man die Emotionalität und die Kognition des Menschen, also einerseits die Gefühlswelt und andererseits den Denkapparat, und beides, sowohl diese leibliche Dimension als auch diese seelische oder psychische Dimension, teilen wir ja mit den Tieren, denn die Tiere haben natürlich auch einen Organismus und sie haben auch Gefühle wie der Mensch und sie können denken bis zu einem gewissen Grad. Das sind zwar graduelle Unterschiede zum Menschen, aber keine prinzipiellen Unterschiede. Nun, hinter dieser geistigen Dimension verstand Frankl nun das spezifisch Menschliche, das, was den Menschen zum Menschen macht, was Menschsein ausmacht. Und wenn man so überlegt, was macht denn Menschsein aus, dann ist das im einerseits diese Sinn- und Wertefrage, der Zugang zu Sinn und Werten, das finden wir nicht bei den Tieren. Ein Tier fragt sich nicht nach dem Sinn seines Lebens, oder ein Tier kennt in dem Sinn auch nicht Werte. Sie können zum Beispiel, wenn Sie einer Henne einen Diamanten hinlegen, dann bestaunt sie nicht die Schönheit des Diamanten, sondern der Diamant interessiert sie nicht, weil er nicht fressbar ist. Es ist ihr lieber, sie legen ihr ein Maiskorn hin. Aber ein Mensch kann einfach vor der Schönheit eines Kunstwerkes oder der Natur oder einfach begeistert stehen, und ohne dass er etwas hat davon, sondern einfach begeistert von der Schönheit ist. Und genauso ist der Mensch fasziniert von Wahrheit. Er ist immer auf der Suche nach Wahrheit. Und genauso strebt der Mensch irgendwo immer nach dem Guten, auch wenn er es nicht wirklich erreichen kann. Aber er hat so eine Ursehnsucht nach dem Guten, nach dem Heilen, nach dem das ist etwas spezifisch Humanes, dieser Zugang zu Sinn und Werten. Auf der anderen Seite gibt es auch etwas spezifisch Menschliches, was anders ist bei den Tieren. Nämlich der Mensch ist nicht nur ein Reaktionsautomat, sondern er kann selbst wählen, auf ein und dasselbe kann ein Mensch unterschiedlich reagieren. Das sehen wir immer wieder. Und das hat zum Beispiel Frankl auch aus dem KZ-Bericht geschildert, dass er sagte, die Menschen haben sich unter diesen extremen Bedingungen verändert. Aber wie sie sich verändert haben, haben sie selbst entschieden. Manche wurden zu Schweinen und manche wurden zu Heiligen, so hat er es genannt. Das heißt, die er da Schweine genannt hat, das waren die haben manchmal, hat einer noch seinem Kameraden das letzte Stück Brot aus der Tasche gestohlen, und das konnte bedeuten, dass der verhungerte andere. Und manche wurden aber zu Heiligen, die haben noch ihr eigenes letztes Stück Brot mit einem anderen geteilt oder einem Schwächeren geschenkt. Also der Hunger war dasselbe und die geringen Brotrationen waren auch dieselben. Aber was die Menschen damit gemacht haben, war unterschiedlich. Und das hat Frankl immer wieder betont. Wir haben eine gewisse Wahl, auf Dinge zu reagieren, die uns umgeben oder die uns widerfahren. Und da wir eine Wahl haben, gibt es eben auch eine gute oder weniger gute Wahl. Und das ist unsere Verantwortung. Und es gibt auch in dieser Geistigkeit des Menschen so etwas wie eine Art Orientierung. Wir haben so eine Art innere Stimme, die man altmodisch vielleicht Gewissen nennt. Und die erzählt uns von der bestmöglichen Wahl, die wir treffen können. Die erzählt uns ein bisschen von dem Guten oder Edlen. edlen oder noblen, naja, wir gehorchen nicht immer dieser Stimme, das ist schon richtig, aber dass sie da ist und dass sie uns das erzählt, dass da so eine Frequenz in uns ist, die zu uns spricht, das ist auch etwas, was spezifisch human ist.
Ist in diesen Punkten, die Sie uns jetzt dargelegt haben, nicht ein radikaler Unterschied zu den anderen Wiener Schulen der Psychotherapie? Also allein schon, was das Bild des Menschen betrifft und die Folgen, die dieses Bild auch auf die therapeutische Praxis hat.
Ja, es ist ein großer Unterschied, aber nicht nur zur Psychoanalyse und zur Individualpsychologie. Ich habe eigentlich noch keine Psychotherapie-Richtung gefunden, die ein annähernd würdiges Menschenbild hätte. Denn auch die Verhaltenstherapie, die ja mit Belohnung und Bestrafung arbeitet, ist ja nicht viel anders. Also das ist ja wie man Tiere dressiert, nicht? Mit Zuckerbrot und Peitsche, nur ist es halt sehr verfeinert in der Verhaltenstherapie und alles. Also auch andere Therapierichtungen, muss ich sagen, bleiben immer irgendwo diesen spezifisch menschlichen Funken und schuldig und betrachten daher immer irgendwie den Menschen nur als einen Gewordenen und dass man halt aufdecken muss, wieso er so geworden ist, wie er geworden ist. Aber es geht doch eigentlich um das, was noch werden kann aus einem Menschen. Das ist ja noch viel wichtiger. Und das, wie er bisher geworden ist, das so muss er ja nicht bleiben. Und er kann sich ja noch weiterentwickeln. Und die Gründe eben, warum er sich weiterentwickeln soll, und zwar in einer guten Weise, und sich selbst ein bisschen überhöhen soll, die liegen ja dann in der Wertesphäre. Und daher muss man in diese Wertesphäre einsteigen. Und das hat also durchaus therapeutische Auswirkungen, dass man eben zum Beispiel mit einem Menschen überlegt, was nun in seinem Leben, egal wie es beschaffen sein mag oder wie es auch bisher gelaufen sein mag, was nun an Möglichkeiten noch drin wäre, dass dieses Menschenleben eine Wende bekommt oder der Mensch diesem sich selbst auch in irgendeiner Form doch eine Wende geben kann, mit der er letztendlich sehr zufrieden sein kann und sehr glücklich sein kann und auch die anderen mit ihm glücklich sein können. Und das ist doch etwas sehr Schönes, wenn man dann sagen kann, ja, ich habe zwar viel Schlimmes durchgemacht, ich habe auch viele Umwege gegangen, aber letztendlich bin ich auf einer Höhe angekommen, mit der ich wirklich zufrieden sein kann.
Also nicht der obsessive Blick auf die Kindheit, auf Wunden, sondern ein wirklich sehr nach vorne gerichtetes Denken. Ich glaube, das Stichwort Sinn ist in dem Zusammenhang sehr wichtig. Das, was den Menschen antreiben kann, ist, wenn er Sinn findet.
Richtig, richtig. Wobei man kann Sinn in der Gegenwart suchen. Man kann sich sinnvolle Ziele in der Zukunft stecken. Aber man kann manchmal rückblickend selbst der Vergangenheit noch einen Sinn abringen. Wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass eine schlimme Vergangenheit unbedingt schlimme Folgen haben muss. Die über die Folgen, da hat ein Mensch ein bisschen ein Mitspracherecht. Ich habe x Menschen kennengelernt mit sehr schwieriger Vergangenheit, die etwas enorm Wertvolles daraus gemacht haben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Sozialarbeiter, den ich gekannt habe, der ganz wunderbar gearbeitet hat mit Familien, bei denen ein Verdacht auf Kindsmisshandlung war, hat diese in diesen Familien, also mit den Eltern, so eindringlich gearbeitet, dass, wenn es nur irgendwie möglich war, sie ihr Verhalten verbessert haben und man das Kind gar nicht aus den Familien herausreißen musste. Und dieser Sozialarbeiter war aber ein Mann, der selbst als Kind misshandelt worden ist und der deswegen sein ganzes Leben geweiht hat der Hilfe für solche gefährdete Kinder. Und er hat immer gesagt, weil ich diese schlimme Kindheit habe, deswegen weiß ich, wie furchtbar das ist und deswegen, das motiviert mich, mich so für die Kinder einzusetzen. Also sein ganzes Engagement ruhte auf diesen schlimmen Erfahrungen. Deswegen, es ist etwas Wunderbares im Menschen. auch was Furchtbares, aber auch was Wunderbares. Das heißt, der Mensch kann immer irgendwie einen Qualitätswechsel vollziehen. Die Qualität dessen, was er erfahren hat, dominiert nicht hundertprozentig über das, was der Mensch von sich hinaus gibt in die Welt.
Die Trotzmacht des Geistes, ja, habe ich irgendwo gelesen bei Ihnen.
Man kann was trotzen. Und das Umgekehrte gibt es auch, leider Gottes. Es gibt nämlich auch Menschen, die sehr viel Gutes erfahren haben, auch Liebe, Zuwendung und Förderung erfahren haben und die nachher aber gar nicht so freundlich zu ihren Mitmenschen sind und sehr egoistisch sind und sich nur ums eigene Wohl kümmern und auf den Seelen anderer herumtrampeln. Also in jeder Hinsicht ist der Mensch immer für eine Überraschung gut. Und das ist das Schöne, auch wenn man mit Menschen arbeitet. Man kann eigentlich gar nicht wirklich vorhersagen, wie sie sich entwickeln werden, weil immer noch alles offen ist und immer noch alles drin ist. Wenn sie nur guten Willens sind, kann sich alles immer noch zu Guten wenden.
Ich würde noch gerne ein bisschen auf diese Dimension der Sinnsuche eingehen. Ich habe Sie im Vorgespräch gefragt und tue das jetzt noch einmal. Ja. Kann man Sinn nur entdecken, finden, oder kann man ihn selbst auch entwickeln?
Man kann ihn nicht beliebig setzen, so möchte ich sagen. Man kann ihn eigentlich wirklich nur finden oder entdecken. Suchen und finden. Es ist ja ähnlich mit der Wahrheit, nicht? Ich kann ja auch nicht beliebig eine Wahrheit erfinden, sondern ich kann sie suchen. Vielleicht finde ich die Wahrheit, vielleicht finde ich sie nicht, beliebig, ich kann nicht sagen, ja, also den Zweiten Weltkrieg hat es nicht gegeben. Nicht? Also die Wahrheit ist, dass es ihn gegeben hat und da kann ich nichts dran ändern. Und genauso ist es eigentlich mit dem Sinn. Wenn ich ihn beliebig setzen könnte, in der Beliebigkeit könnte ich jedes Verbrechen als sinnvoll deklarieren. Nicht? Ich könnte sagen, ach, es ist ganz sinnvoll, wenn ich meine Konkurrenten irgendwie ausschalte oder durch Verleumdung mundtot mache, dann geht mein eigenes Geschäft besser, dann sind die Konkurrenten weg. Ne? Das ist für mich sinnvoll. Ja, aber es ist eben nicht sinnvoll, irgendwelche Menschen zu schädigen. Nicht? Was sinnvoll ist, das kann ich mir nicht aussuchen, das kann ich nur herausfinden.
Sie hören die Sendung Zeitpanorama. Gudrun Trausmuth ist heute im Gespräch mit Professor Dr. Elisabeth Lukas, eine der bekanntesten Nachfolgerinnen von Viktor Frankl. Wenn Sie nun Fragen haben an unseren heutigen Studiogast, dann sind Sie nun herzlich eingeladen anzurufen. Die Telefonnummer dazu lautet 01 710 60 16. Außerhalb von Österreich mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. Thank you. Derzeit hat sich noch kein Anrufer gemeldet und so darf ich das Wort wieder übergeben.
Ja, Frau Professor Lukas, ich würde gern mit Ihnen weitergehen in unserem Gespräch, indem wir uns dem alten Menschen zuwenden, dem Menschen, der oft krank ist, oft in einem sehr leidenden Zustand ist, wo vielleicht seine Umwelt sogar sagt, was ist der Wert dieses Sichtums, dieses Lebens? Gibt es auch in so einer Situation noch Sinn?
Also wir sind davon überzeugt, dass jede Lebenssituation, wie sie auch beschaffen ist, noch eine Sinnmöglichkeit bietet, solange ein Mensch bei Bewusstsein ist. Also nicht sagen wir, wenn er im Koma liegt oder dement ist oder im Vollrausch ist oder schwere Hirnschädigung hat, dann hat er kein Bewusstsein und daher kann er in dem Sinn auch nicht entscheiden, was er tut oder auch nicht, ob es sinnvoll oder weniger sinnvoll ist. Aber nur wenn man nur alt ist oder krank ist, dann gibt es auch genauso Sinnmöglichkeiten, wie wenn man jung ist oder wenn man erwachsen ist. Es ist auch als junger Mensch oft eine Herausforderung, Sinn zu finden. Und im Erwachsenenleben ist man oft sehr eingespannt und es ist auch oft die Sinnfrage sehr aktuell. Ich möchte aber eines sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, Sinn zu erfüllen. Und wir sollen nicht denken, dass man nur Sinn erfüllen kann, indem man aktiv ist und schöpferisch tätig ist und produktiv ist und also arbeiten kann. Ich glaube, die Arbeit wird in unserer Gesellschaft ein bisschen sehr hoch gewertet, aber es gibt auch andere Sinnmöglichkeiten. Neben diesen schöpferischen Werten gibt es ja auch Erlebniswerte und schöne Erlebnisse oder innige Erlebnisse, Kulturerlebnisse, Naturerlebnisse, auch innige Beziehungen zwischen Menschen zum Beispiel, also Liebeserlebnisse und Freundschaftserlebnisse und so weiter, sind ja etwas Wunderschönes und lohnen das Leben und sind durchaus sinnvoll. Und das steht ja dem alten Menschen steht ja das auch noch offen. Es sowohl von den schöpferischen Werten her gibt es durchaus bei den Künstlern zum Beispiel gibt es Leute, die auch im hohen Alter noch Kunstwerke vollbracht haben, wie Verdi zum Beispiel oder Goethe und so weiter. Aber wenn das nicht mehr möglich ist, dass man irgendwie schöpferisch tätig ist, kann man oft noch etwas Schönes erleben. Und sei es nur, dass man etwas Interessantes liest oder dass man Beziehungen eben sehr in schöner Form aufrechterhält zu Freunden oder Angehörigen, ohne dass man sich aufdrängt oder ohne dass man irgendwie sie belastet, aber einander liebevoll beisteht. Also ich denke, es gibt so viele Leute, die über Einsamkeit klagen. Also wenn all diese einsamen Menschen gegenseitig sich gelegentlich treffen würden oder gelegentlich miteinander telefonieren würden, so weiter, dann wären sie gleich nicht einsam. Nicht? Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, Sinn zu erfüllen. Und diese dritte Möglichkeit ist sehr spannend. Und zwar kommt es auf die Einstellung an, wie man sich zu unabänderlichen Faktoren einstellt. Und diese Einstellung, die kann jetzt sehr schön und wertvoll und sinnvoll sein oder auch sehr grauslich im Grunde sein und beides und alle Schattierungen dazwischen. Und an diesen inneren Einstellungen zu feilen, das ist eine große sinnvolle Aufgabe im Alter. Ich will nur ein Beispiel sagen, zum Beispiel eine Frau ist alt und ist allein und sie kann jetzt zum Beispiel sagen, also ich habe jetzt meine 4 Kinder großgezogen und habe so viele Opfer für meine Kinder gebracht und jetzt sind sie alle erwachsen, jetzt kümmern sie sich nur um ihre eigene Familie und ihre eigene Arbeit und kümmern sich nicht um die alte Mutter und kaum, dass sie mich besuchen und lassen mich da allein und das ist der Undank, den ich jetzt ernte und so weiter. Ich bin zutiefst enttäuscht von ihnen. So. Und dieselbe Mutter könnte aber auch sagen, mein Gott, bin ich so froh, dass meine 4 Kinder alle was geworden sind, dass ich die gesund großgekriegt habe, dass sie alle in einem Beruf stehen, dass sie alle eigene Familie haben, dass sie ich mir keine Sorgen mehr um sie machen muss, dass sie selbstständig sind. Was bin ich froh? Ich habe meine Mutterpflicht erfüllt und ich bin so glücklich und dankbar, dass die Kinder alle gesund sind und ihr eigenes Leben schaffen. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen Freizeit für mich und die werde ich auch jetzt noch schön füllen. Und also diese Frau kann mit unendlich viel Dankbarkeit auch auf ihr Leben zurückblicken. Das ist nur eine Frage der Einstellung, der unterschiedlichen Einstellung. Und sich da noch die eine oder andere wertvolle Einstellung zu erarbeiten im Alter, das ist eine große Aufgabe für den alten Menschen.
Das heißt, auch so eine Art Perspektivenwechsel zu versuchen auf manches.
Aber nicht nur, wie soll ich sagen, es ist auch in der Wirklichkeit so, dass die Dinge nicht nur von einer Seite zu sehen sind. Wenn ich ein Haus von vorne anschaue, dann sehe ich halt die Haustüre. Aber wenn ich es von oben anschaue, sehe ich das Dach. Und man kann nicht behaupten, dass das Haus nur aus Dach besteht oder nur aus Haustüre. Und deswegen, richtig, wenn Sie sagen, ich wechsle einmal die Perspektive, dann sehe ich einfach mehr Perspektiven, die da sind. Und oft ist die Wirklichkeit viel bunter, als man glaubt. Und man verbeißt sich in ein Detail. Wenn man ein bisschen auf Abstand geht, auf Distanz dazu und auch etwas milder und gütiger und barmherziger auf die Dinge sieht, dann gewinnen sie an andere Gestalt.
Nun hat sich die erste Anruferin gemeldet. Ich darf begrüßen Frau Stefanie. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ich möchte etwas sagen zum Begriff der Sinnfindung und zur Logotherapie. Ich habe Professor Franke persönlich gekannt und ich habe auch seine zwei Vorlesungen besucht. Und Herr Viktor Frankl hat aber immer verschwiegen, dass er ein tiefgläubiger Mann war. Tiefgläubiger Mensch. Und meine persönliche Meinung ist, dass er aus dem Glauben heraus geschöpft hat, diese Sinnfindung und das Thema zur Logotherapie, das er gewählt hat. Aber er hat nie gesagt, dass er ein tiefgläubiger Mensch war. Und ich meine, dass daraus die Sinnfindung und auch die Bücher entstanden sind aus dem Glauben. Und ich würde jedem Menschen, der seinen Sinn nicht finden kann, empfehlen, eine Anbetung zu machen, bei der Anbetung zu bleiben und zu hören, was Gott für eine Antwort für ihn hat. Und dann wird jeder Mensch in der Lage sein, langsam, es muss nicht schnell sein, seinen Sinn, seinen Weg zu finden, den er nach seinen Fähigkeiten und Talenten im Leben gehen kann. Ich danke Ihnen.
Danke sehr, Frau Stefanie. Frau Professor Lukas, möchten Sie darauf reagieren?
Ja, ich stimme Ihnen in vieler Hinsicht zu. Sicher war Herr Professor Frankl ein gläubiger Mensch, daran ist gar nicht zu zweifeln. Er war aber auch sehr zurückhaltend, das öffentlich herauszuposaunen oder so. Er sagte, das ist etwas sehr Intimes, ein sehr intimer Bereich, die Gläubigkeit eines Menschen und steht irgendwie auch unter dem Schutz der Scham, so hat er es ausgedrückt, ähnlich wie die Liebe, die innige Liebe zwischen zwei Menschen, die soll auch irgendwie nicht Öffentlichkeit in die Öffentlichkeit gezerrt sein, die ist ein Intimbereich des Menschen und so war für ihn auch der Glaube ein Intimbereich. Wir müssen aber eines auch bedenken, wenn es um eine Psychotherapie-Richtung geht, und das hat ja Frankl hier im Sinn gehabt, eine solche effiziente Richtung zu schaffen, dann müssen wir auch in der Lage sein, allen Menschen zu helfen, die Hilfe suchen bei uns in der Psychotherapie. Das heißt, ob sie jetzt gläubig sind oder nicht gläubig, ob sie Atheisten sind oder Theisten oder welchen Glauben sie haben, das darf dann eigentlich keine Rolle spielen. Und ich kann auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe mit den verschiedensten Menschen zu tun gehabt. Ich habe über 30 Jahre lang praktiziert als Psychotherapeutin. Und ja, natürlich habe ich meine Patienten nicht gefragt, welchen Glauben sie haben, aber immer wieder kam das irgendwie auch zur Sprache. Also es waren die verschiedensten weltanschaulichen Aspekte bei meinen Patienten. Und unabhängig davon, die Sinnfrage hat sie alle erreicht. Und über die logotherapeutischen Methoden konnte ich auch allen irgendwie nahe kommen und zu helfen versuchen. Ich meine, man kann nicht jedem Menschen helfen in der Psychotherapie, aber das ist eine andere Frage. Aber es war also kein Hindernis in unserer Psychotherapie, egal welchen Glauben jemand mitgebracht hat.
Sie sagen, über die Sinnfrage konnten Sie jedem Menschen nahe kommen. Ja. Gibt es auch Dinge, die diese Suche nach Sinn, die ja offenbar doch jedem Menschen in irgendeiner Form ins Herz gelegt ist, behindern können? Gibt es Dinge, die diese Sehnsucht nach Sinn zuschütten können?
Naja, vielleicht nicht ganz zuschütten, aber es gibt schon Konflikte natürlich und zum Beispiel die Angst. Die Angst ist ein sehr großer Weg vom Sinn Verführer. Die Menschen machen die dümmsten Sachen aus lauter Angst. Oft ist es Angst, dass sie zu kurz kommen, dass sie irgendwas verlieren oder jemanden verlieren oder irgendwie bedroht sind und dann greifen sie teilweise zu aggressiven Mitteln oder zu autoaggressiven Mitteln und dergleichen. Auch andere Verführungen, Verlockungen sind da. Zum Beispiel Süchte sind ja auch weg vom Sinnverführer. Denn jeder Alkoholiker weiß, es ist nicht sinnvoll, dass er sich volllaufen lässt und kommt halt nicht raus. Also es gibt schon Verstrickungen und seelische Verirrungen, die es uns schwer machen, das Sinnvolle zu tun. Dennoch bleibt die Sehnsucht nach dem Sinnvollen bleibt doch im Menschen drinnen. Und wenn man ihnen mit einigen Methoden helfen kann, Ängste abzubauen oder aus den Süchten herauszukommen oder auch aus Konflikten herauszukommen, dann erholt sich diese Sinnsuche wieder. Und man kann sie auch wieder in ein sinnerfülltes Leben hineinführen, wenn es irgendwie möglich ist.
Mir fällt da gerade ein Beispiel ein, das habe ich in Ihrem Buch gelesen, Frau Professor Lukas, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens und da schildern Sie den Fall eines Mannes, ich glaube in einer Führungsposition, völlig überarbeitet und dieses Feststecken im Betrieb zeitigt dann andere Folgen, er trinkt zu viel, er vernachlässigt die Familie, ist aggressiv seinen Kindern gegenüber. Und mich hat das sehr beeindruckt, mit welchen eigentlich einfachen Umstellungen und des Blicks und mit welchen konkreten Methoden Sie ihm geholfen haben, da herauszukommen. Vielleicht können Sie das ganz kurz skizzieren.
Also ich vermute, dass es der Fall ist, bei dem ich dem Mann gesagt habe, er soll eine Art Protokoll schreiben. Und zwar, wenn er als älterer Mann oder sagen wir in 10 Jahren oder irgend sowas zurückschaut auf die Zeit jetzt. Nicht? Das ist eine kleine Methode, die wir manchmal machen. Es ist ja so, in der Vergangenheit, in unserer Vergangenheit ist ja alles festgelegt, also festgemauert wie Schillers Glocke in der Erde sozusagen. Das heißt, aus der Vergangenheit kann man ja nichts mehr ändern. Wenn Sie vor 3 Jahren eine falsche Entscheidung getroffen haben, haben Sie es getroffen. Und das ist alles unabänderlich geworden. Wenn wir aber einen Trick machen, dass wir sagen, wir versetzen uns jetzt in eine Zeit 10 Jahre später, also sagen wir, jemand ist jetzt 48 Jahre alt und wir sagen, stell dir vor, du bist 58 und schaust jetzt zurück auf die letzten 10 Jahre, dann ist das eine Vergangenheit, die man noch ändern kann, weil sie ja in Wirklichkeit die Zukunft ist und noch vor einem liegt. Und wenn man dann sich diese sogenannte Vergangenheit aus dieser späteren Warte anschaut und dann überlegt, was zählt denn, was hat gezählt in den letzten 10 Jahren, was war wichtig, dann bemerkt man, das sind Dinge wichtig, die man gar nicht jetzt in der Gegenwart für wichtig gehalten hat. Und das, was man in der Gegenwart wichtig gehalten hat, das ist dann vielleicht in 10 Jahren vielleicht völlig unwichtig und unwesentlich. Und was möchte man denn in 10 Jahren rückblickend sagen, das oder jenes war das Beste der letzten 10 Jahre. Das habe ich in den letzten 10 Jahren auf die Reihe gebracht oder das ist mir gelungen. Was soll denn das sein? Und wenn man aus dieser Sicht sich das anschaut, entdeckt man, was es wert ist, dass man jetzt, jetzt kämen wir wieder in die Gegenwart zurück, jetzt als nächsten Schritt wirklich angehen sollte, damit es eben diese gute Vergangenheit wird, auf die man in 10 Jahren zurückschauen kann. Und auf diese Weise habe ich diesen Mann auch dazu bringen können, aus dieser Zukunftsperspektive heraus zu sagen, ich muss mein Leben ändern, ich muss es umkrempeln, so geht es nicht weiter. Und er hat es wirklich ändern können.
Ich möchte noch einmal den Titel dieses Buches nennen, weil ich es als so besonders schön und einen gewissen Überblick auch über die Logotherapie erfahren habe. Elisabeth Lukas, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens. Schritte zu einer erfüllten Existenz, erschienen im Topos Premium Verlag. Sie haben mir gesagt, es wird einen Folgeband demnächst geben.
Ja, demnächst. Und der nächste Band heißt Auf den Stufen des Lebens.
Und kommt dann auch im gleichen Verlag
heraus. Ja, in demselben Verlag, ist jetzt gerade unterwegs.
Wunderbar. Ich gebe diese Informationen natürlich in unser Hörerservice, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können morgen dann die Titel abfragen. Ich mache Sie jetzt auch schon aufmerksam. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Sie können auch noch anrufen in der Sendung. Aber ich möchte Sie jetzt auch schon darauf aufmerksam machen. Es gibt eine sehr, sehr ergiebige Homepage, das Elisabeth Lukas Archiv. Auch die Homepage-Kennung gebe ich ins Hörerservice. Ich erwähne sie jetzt nur einmal. www.elisabeth-lukas-archiv.de. Elisabeth und Lukas und Archiv kleingeschrieben. Und da haben Sie eine reiche Fülle an Material, sowohl was die Logotherapie betrifft, als auch über die vielen Bücher, die Frau Professor Lukas geschrieben hat, als auch verschiedene Audio- und visuelle Dokumente, die Sie abrufen können. Es lohnt sich wirklich, da einmal hinzugehen. Ich würde sagen, wir spielen ein bisschen Musik und Sie haben jetzt noch einmal die Chance anzurufen.
Und ich darf auch noch einmal die Telefonnummer durchgeben. Sie lautet 01 710 60 16. Außerhalb von Österreich, zum Beispiel aus Südtirol, mit der Vorwahl 0043, dann die 1 710 60 16. und haben sich drei Anruferinnen gemeldet. Die erste Anruferin ist Frau Maria aus Kärnten. Grüß Gott.
Grüß Gott, Frau Professor.
Ja?
Ich hätte eine Frage. Und zwar habe ich mein ganzes Leben gearbeitet, festgearbeitet, keine Freizeit gehabt, gell? Und jetzt bin ich in dieser Situation, wo ich nur ein bisschen Freizeit mehr habe. Und jetzt weiß ich nicht, was anfangen mit dieser Freizeit. Das ist ja komisch, gell? Aber es ist wirklich wahr, das macht mich oft so depressiv. Wie kann man das lernen, Umstellung, also das umzustellen? Bitte.
Ja, naja, Sie sagen, Sie haben ein Leben lang gearbeitet.
Ja, ja.
Also haben Sie wahrscheinlich auch gern gearbeitet.
Ja, freilich. Es ja. ist mir nichts anderes übrig geblieben.
Aha. Naja, ja. doch, doch. Es ist, hat auch eine andere Möglichkeit gegeben. Darf ich fragen, was Sie gearbeitet haben?
Ja, ich war im Geschäft und ich bin selbstständig. Wir waren selbstständig.
Ja.
Und jetzt sind dann also die Jungen übernommen.
Ja, und jetzt haben Sie ein bisschen mehr Zeit.
Ja, jetzt habe ich den halben Tag Zeit.
Ja.
Aber ich kann mit der Zeit nichts anfangen.
Ja, ja.
Was soll ich da machen?
Das ist jetzt ein neues Abenteuer für
ja,
Sie,
freilich,
dass Sie
ja,
diese
freilich.
Neue Zeit jetzt neu ja. nutzen können, solange Sie
ja.
noch so gesund sind, nicht?
Ja.
Naja, also Sie haben sehr viel Erfahrung gesammelt mit der Arbeit, nicht?
Schon, ja.
Vielleicht lässt sich diese Erfahrung ja an irgendjemanden weitergeben, zum Beispiel. Oder vielleicht können Sie über diese Arbeit, die Sie früher geleistet haben, sich irgendwie eine Art Erinnerungsbuch anlegen, wo Sie jetzt die besonderen Vorkommnisse dieser Zeit, dieser langen Zeit, in der Sie gearbeitet haben, notieren, mit Fotografien ansammeln oder etwas dergleichen.
Ach, das habe ich überhaupt nicht, weil ich habe für so Sachen keine Zeit gehabt.
Ja, ja,
keine
eben.
Kartei, gar nichts. Das
eben.
Ist, es klingt blöd, aber es war so. Es war
ja,
so.
Ja,
wirklich.
Ja,
das glaubt
ja,
mir ja keiner.
Ja.
Und ich habe auch keine Bekannte, gute, so Bekannte, wo ich kennt, ein bisschen so eine Freundschaft oder was. Ich habe das nicht. Ich habe zwei Kinder.
Aha.
Also die sind wohl sehr freundlich. Ja, also die Kinder sind in Ordnung.
Na, sehr
und,
schön.
Ja, die sind in Ordnung und ich bin halt.
Vielleicht, wissen Sie was, machen Sie sich mal eine Liste von all dem, wofür Sie nie Zeit hatten. Also das, was alles in Ihrem Leben einfach zurückstehen hat müssen, weil Sie gearbeitet haben, wofür Sie eigentlich nie Zeit hatten. Machen Sie eine lange Liste davon und dann schauen Sie sich mal diese Liste an und überlegen, für all das hätte ich jetzt Zeit. Also dann machen Sie eine Art Rangliste. Manche sagen Sie, na, ich hätte zwar Zeit dafür, aber das interessiert mich gar nicht. Aber was anderes vielleicht? Denken Sie, na, das könnte ich ja mal ausprobieren. Und dann, wenn Sie eine Rangliste haben, dann suchen Sie sich die mit den höheren Rängen einmal aus und probieren es einfach. Ganz mutig.
Ja, Frau Maria, ich glaube, das ist ein sehr guter Ansatzpunkt und Tipp. Ich glaube, wir belassen es einmal hier dabei. Ich glaube, wir haben noch zwei weitere Anrufer und die Sendezeit neigt sich bald dem Ende zu.
Genau. Die nächste Anruferin ruft aus Deutschland an, Frau Kerstin. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Frau Lukas. Vielen Dank. Ich habe eben eher zufällig das Radio eingeschaltet. Ich bin ganz froh, dass ich diese Sendung mithören konnte. So wie ich das verstanden habe, ist das oder basieren diese Gedanken alle auf einer philosophischen Grundlage.
Das stimmt.
Sie haben von dem Guten, von der Sehnsucht im Menschen gesprochen und gerade das, was ihn unterscheidet, nach vorne zu schauen und das Gute, das Schöne, die Einheit, die Wahrheit, das erinnert mich dann schon an die Philosophie des Mittelalters. Das finde ich sehr schön und gut, weil dadurch ja alle Menschen ansprechbar sind. Und ich denke auch, weil viele heute ein verletztes Gottesbild haben, damit wollte ich noch auch antworten auf die Hörerin, die sich eben gemeldet hat. Es ist sehr schön, wenn jemand eine gute Beziehung zu Gott hat, aber oft ist eben auch das Gottesbild sehr verletzt und da kann man nicht über diesen Weg Menschen ansprechen.
Mhm.
Ist das richtig? Sie haben von dem Bewusstsein gesprochen, sich seiner selbst bewusst zu sein und entscheiden zu können. Also besteht die Therapie darin, nach vorne zu schauen. Ich entscheide mich, ich habe den Willen zur Veränderung. Ich schaue auf die Sehnsucht nach dem Guten, die ich habe. Oder wie sieht das dann konkret aus?
Ja, konkret suchen wir mit einem Menschen zunächst mal in der Gegenwart, welche Möglichkeiten er jetzt hat, mit den Sachlagen, die da sind, umzugehen. Also es gibt ja gewisse Zwänge und gewisse Dinge, die man nicht ändern kann. Aber man kann eben darauf gleichsam eine Art Antwort geben. Wir suchen mal im Freiraum des Menschen, was seine bestmögliche Antwort wäre auf die Gegebenheiten, die er nicht ändern kann. Und da sammeln wir einfach mal Möglichkeiten, und da gibt es meistens viel mehr Möglichkeiten, als ein Mensch denkt. Und unter diesen Möglichkeiten sind ja nicht alle gleichwertig, sondern einige sind sehr, sehr verlockend, einige sind sehr klug, einige sind recht dumm, einige kann man gleich verwerfen. Und so bei dieser Suche tasten wir so ein bisschen ab, wie wenn man mit einer Taschenlampe ins Dunkle leuchtet und schaut, ob da irgendetwas Besonderes aufleuchtet. Und meistens leuchtet dann so eine ganz besonders sinnvolle Möglichkeit auf, die dem Menschen auch irgendwie gefällt, die ihn anspricht und mit der er sich auch identifizieren könnte. Dass er sagt, also wenn ich diese Möglichkeit ergreifen würde, dann könnte ich mir gut ins Spiegel, ins Gesicht schauen und könnte sagen, ja, das hast du gut gemacht. Ne? Und diese Möglichkeit, die motivieren wir ihn dann einmal zu ergreifen, ganz mutig.
Ja, das finde ich sehr schön. Das hat mich eben sehr angesprochen, als Sie gesagt haben, wie möchte ich in 10 Jahren denken über die Zeit, die ja jetzt noch vor mir liegt, die dann aber Vergangenheit ist.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
Das ja, freut wunderbar. Mich, wenn Sie es brauchen können.
Ja, gut, vielen Dank, alles
gerne.
Gute für Sie. Ja, auf Wiedersehen.
Ganz kurz haben wir noch einen letzten Hörer, eine letzte Hörerin, bitte.
Frau Raffaela aus Wien, grüß Gott.
Ja, grüß Gott, guten Abend.
Grüß Gott, guten Abend.
Ich wollte auch nochmal auf dieses Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft kommen, weil mir immer wichtiger wird jetzt, dass auch die Vergangenheit, wo man so, Sie haben gesagt, die kann man nicht ändern, aber Sie haben schöne Beispiele genannt, wo sich auch die Vergangenheit geändert hat, nämlich die Dame, die in die Dankbarkeit gegangen ist. Also dass man wirklich in dem, wie man in der Gegenwart lebt, einfach Stellung nimmt, auch zur Vergangenheit und sich damit, also und damit auch die Vergangenheit eine andere Bedeutung bekommen kann. Und ja. Damit sozusagen sich Vergangenheit verändert. Ich glaube, das hat ganz viel mit diesem versöhnt in der Gegenwart zu sein.
Ja.
Dann ist auch die Zukunft, egal wie lange oder wie oder was kommt, sozusagen die entscheidet sich ja immer in der Gegenwart.
Ja, richtig.
Zudem leiten Sie ja ganz schön auch an, so, was will ich jetzt, wenn ich sozusagen von den nächsten 10 Jahren her denke oder vom in der Spiritualität hat man es immer vom Ende des Lebens her, wie will ich dann entschieden haben. Aber dass sozusagen diese auch die Vergangenheit nicht sozusagen in Stein gemeißelt ist, sondern sich sowohl in der Erinnerung, aber auch in der Beziehung, in der lebendigen Beziehung, in der Gegenwart auch nochmal ein Stück weit verändert, dadurch, dass sie eine andere Bedeutung bekommt und anders fruchtbar werden kann.
Ja, also was sich verändert, ist eigentlich der Mensch. Die Vergangenheit selbst können wir nicht ändern, aber der Mensch kann sich ändern, indem er die Vergangenheit anders sieht. Ja, Sie haben völlig recht. Wir stehen immer in der Gegenwart. Das, was Menschen oft sehr belastet, ist einerseits der Hader mit der Vergangenheit und andererseits die Angst vor der Zukunft. Das belastet die Gegenwart und davon soll man sich frei machen. Man soll sich mit der Vergangenheit versöhnen, wenn es nur irgendwie geht, und nicht mit ihr hadern. Und man soll auch keine Angst vor der Zukunft haben, sondern vertrauensvoll nach vorne schauen. Und wenn man das kann, wenn man diesen Hader mit der Vergangenheit lassen kann und die Angst vor der Zukunft entrinnen kann, dann ist man wirklich frei für die Gegenwart. Dann hat man volle Kraft, sich in der Gegenwart so ans Leben zu verschenken, wie es gerade richtig ist. Und dann kann man die Gegenwart voll ausschöpfen. Sie haben völlig recht.
Vielen Dank, Frau Professor Lukas. Das war ein wunderbares, ermutigendes Wort am Ende unserer Sendung. Noch einmal meinen ganz herzlichen Dank, dass Sie ins Studio gekommen sind. Es war ein großartiger, ermutigender Impuls für viele, glaube ich. Und an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer,
einen guten Abend und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Zeitpanorama wieder dabei sind.
Und ich darf Ihnen auch noch verraten, wann dieses nächste Zeitpanorama zu hören ist. Dieses Mal ausnahmsweise an einem Mittwochabend und zwar am 8. November. Und ich darf mich nun auch herzlich bedanken für diese wirklich interessante Sendung. Und ja, vielleicht hört man wieder von Ihnen bei uns auf Radio Maria. Dankeschön. Ja, das war das heutige Zeitpanorama. Bei uns zu Gast war Professor Dr. Elisabeth Lukas, Psychotherapeutin und Psychologin und bekannte Nachfolgerin von Viktor Frankl. Gerne können Sie diese Sendung bestellen zum Nachhören bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 01 710 70 72 oder Sie schicken eine E-Mail an die Adresse cd.dienst@radiomaria.at. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse, für die vielen Anrufer und ja, fürs Zuhören und wünsche allen Zuhörern noch einen gesegneten Abend.